Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten, weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, was ich dann schon auch so geil fände, wären, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Schwingschleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte. So, dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
In der Garten-Edition, in der Landhaus-Edition, in der unsere kleine Farm oder unsere kleine Ranch, wie hieß das damals?
Ja, unsere kleine Farm hieß es eigentlich damals, ja. Ja, wir hatten ja schon öfter mal so Land-Versionen. Da hat es dann immer so bei dir stattgefunden.
Da war der Kontrast, oh, Speckgürtel zu Kreuzberg, das ist ja hier so ländlich, was denn hier los? Aber das ist ja nicht mal hier wirklich ein Landsitz, Steiger. Ja,
das ist wirklich weit draußen.
Das hat hier echt einen Acker aufgerissen, nicht schlecht.
Auf jeden Fall.
Da können wir, kannst du Steiger-Fragen gleich vorziehen. Wir machen das ja jetzt auch seit 5 Jahren oder so.
Ist das so schon so?
Bald 5-Jähriges haben wir. Im September haben wir 5-Jähriges.
Wirklich, ja. So lange?
Und da kann man ja auch, also man kann ja auch viel Entwicklung über die Zeit.
Ey, stell dir mal vor, wenn man da so Bilder von uns sieht, dann sind wir ja noch jünger. Dann sieht man das ja sogar.
Kleine Kinder.
Das sieht man dann.
Ja. Und da denke ich mir, muss man auch ab und zu mal so Sachen auffrischen, die wir schon mal so einfach mal so ein Update bringen. Wie stellst du dir denn Wohnen im Alter vor? Eigentumswohnung kaufen oder Haus auf dem Land? Oder so ein Mehrgenerationenhaushalt, alternatives Wohnkonzept?
Oh, Mehrgenerationenhaushalt auf dem Land, das wäre schon echt wirklich mega sowas. Ja. Könnte man sich hier allerdings auch wirklich vorstellen, das war hier auch das angesagte Wohnprojekt, wie nennt man die angesagte Wohnform, glaube ich, über sehr, sehr das viele Modell. Jahre. Ja, das Wohnmodell. Ja. Ja, das kommt so ein bisschen aus der Mode, weil die jungen Leute halt wirklich wegziehen vom Land und auch nicht wieder zurückkommen. Das ist ein bisschen tragisch. Also die Handwerker hier im Oderbruch, die sind tatsächlich überlastet. Alle schon fast in der Rente oder berente, also eigentlich in der Rente. Aber die können nicht aufhören, weil die Aufträge... Also andererseits können sie auch nicht aufhören, weil sie nicht aufhören wollen. Die arbeiten halt einfach, glaube ich, dann auch gerne weiter. So, ja, was soll ich den ganzen Tag zu Hause sitzen? Aber die können auch nicht aufhören, weil sie keine Nachfolger haben.
Das irre Steiger, ne? Sobald das Mikrofon läuft, findest du an allem immer so eine schlechte und so eine Negativspirale.
Nein, das stimmt doch gar nicht.
Kapitalismus.
Ich habe dir sofort erzählt, dass hier die Häuser zusammenkrachen, weil sie hier eine Pipeline gebaut haben, 50 Kilometer oder 20 Kilometer.
Das stimmt.
Und dann haben sie das Grundwasser abgepumpt für diese Pipeline, um diese Pipeline zu bauen. Und dann
steht alles einen Meter tiefer.
Ja, genau. Und dann... dann entleert sich das alles wie ein Schwamm und die Häuser brechen auseinander. Dann habe ich gefragt, ja, gibt es irgendwie Entschädigung dafür? Nö. Kollateralschaden. Ist halt so.
Trotzdem klang das vor der Aufnahme noch viel mehr nach, guck dir diese Aussicht an. Das ist doch, was man sehen möchte, wenn man morgens aufwacht. Und das kann ich wirklich bestätigen, Steiger. Das ist hier wirklich sehr meditativ.
Ey, rausgehen und ein Hahn kräht, irgendwie erinnert mich das. Also meine Oma kommt doch aus der Steiermark und da haben wir... regelmäßig ja auch Urlaub gemacht. Und das ist echt dieses, du gehst raus, das Gras ist so taunass und irgendein Hahn schreit, das ist so richtig Kindheitsflash. So, boah, okay, ich bin zurück in der Steiermark.
Wunderschön. Das heißt, du hast hier auch gar nicht mehr so viele Berührungspunkte mit der Rap-Szene. Deswegen muss ich dir wohl diese Woche ein bisschen das Update geben, was los war letzte Woche. Aber mache ich liebend gern. Finde es auch echt schön, so eine entschleunigte Sendung. Letzte Woche, was war da wieder alles los? Und die Wochen davor, so, komm halt ein bisschen runter. Ich finde das voll okay.
Obwohl ich auch diese energetischen Sendungen sehr gerne mag mit dir. Also wenn man da so richtig on fire ist.
Ja. Weißt du, was ich diese Woche gesehen habe, Steiger? Diese Hausboot-Doku von Oliver Schulz und von Kiemann. Hast du das mal reingezogen?
Nee, ne? Ich dachte ja eigentlich, das ist eine Serie. Die heißt halt einfach nur Hausboot.
Das ist so 4 Folgen. Also
okay,
so
es ist eine Reality-Serie. Oder ist das...
Die haben einfach dokumentiert, wie die dieses alte Hausboot von Günter Gabriel aufgekauft haben und dann da irgendwie das...
Jetzt check ich das.
...entkernt haben und dann...
Es sah so aus wie ein deutscher Spielfilm.
Das Hausboot. Ja, also die Neuauflage, die Hipster-Version. Hausboot.
Kennst du einen Film, der hieß irgendwie Nordsee ist Mordsee?
Nein, klingt scheiße.
Das war ein Film aus den 70er Jahren und ging irgendwie um zwei jugendliche Ausreißer. Und das war so halb dokumentarisch gespielt, also gespielt, ja, aber mit so jugendlichen Laiendarstellern. Ich weiß gar nicht, Marius Müller-Westernhagen hat da bestimmt auch mitgespielt. Und an so eine Produktion hat mich das erinnert, weißt du, so, also zwei freakige Typen steigen aus. Der eine war Computerfachmann, der andere war Investmentbanker. Und jetzt kaufen sie sich ein Hausboot. Starring Oliver Schulz und Finn Kliemann.
Der Roadtrip und eine wunderschöne Männerfreundschaft.
Genau.
Über die Elbe. Ja, ja, voll. Das ist also so ein bisschen, ich weiß
nicht. Auf ihrer Reise im Hausboot lernen sie nicht nur sich selber, sondern auch die Unwägbarkeiten der Natur kennen.
Von Norddeutschland, finanziert von der Filmförderung Schleswig-Holstein.
Genau.
Voll, das ist so ein bisschen ist das, also war ich voreingenommen, ehrlich gesagt. Ich dachte mir, also so, ich finde das Projekt erstmal mega cool, sich zu sagen, ey, wir machen da jetzt ein Studio-Hausboot und dann können da immer geile Musiker sich einmieten und dann können die so an der Elbe irgendwie, da haben die so einen Rückzugsort und wir haben jetzt hier genug Geld, um das auf die Beine zu stellen.
Das ist so in der Nähe von Hamburg, oder was?
Genau, genau.
Also, Olli Schulz hätte ich jetzt gerne mal wieder irgendwie in der Sendung oder gerne auch mal im Bunker Talk. Also offizielle Einladung.
Los geht's.
Out now.
Und ich muss sagen, man durchlebt wirklich, das sind nur 4 Folgen, aber ich habe da wirklich so Gefühlsachterbahn durchlebt. Ich mir erst dachte, oh, eigentlich cooles Projekt. Ja gut, dumm, dass das jetzt hier erstmal anfängt mit irgendwie 10 Minuten Gunter Gabriel abkulten und O-Tönen, die sagen, ja, der steht eigentlich, der stand für coole Sachen ein und so. Und
dann, dabei war doch immer so der kernige Arbeiter,
ja, oder? Hey Boss,
ich brauch mehr Geld.
Erinnere mich sogar an so eine, kennst du das noch, das gab man nicht so Sing meinen Song, sondern irgendwie Songtausch oder so ein Scheiß, wo es immer so einen alten Schlagersänger und einen Rapper gab, die irgendwie die Songs des anderen interpretieren mussten.
Okay.
Weißt du das noch? Das gab es irgendwie mal auf Vox oder sowas. Und dann musste Fahrt Gunter Gabriel interpretieren, eben diesen Hey Boss Song und andersrum. Und dann war der so, war Günther Gabriel damals so ganz eingeschnappt irgendwie. Das war in allen anderen Folgen, war das immer so, oh nee, das ist ja toll, das ist jetzt so ganz modern. Und Marianne und Michael haben sich so über Kitty Cat gefreut oder was auch immer, irgendwie sowas in der Art. Und dann Günther Gabriel war so, nee, das war nicht so, nee, der hat ja, hey Boss hat er ja gar nicht gesagt und so. Der hat ja meine Hook überhaupt nicht benutzt und so. Und war so richtig beleidigt und so angegriffen, dass da dieser Ausländer, der ist ja, so, der hatte damals schon so komische Vibes irgendwie. Naja, auf jeden Fall, merkt man irgendwie so, ja, aber das ist auch irgendwie so, oh, die Show, jetzt kommt dann nur hin zum Insta-Stories machen und irgendwie sind da die ganze Zeit lauter Leute aus dem Klimansland, die das Ding rocken oder irgendwelche Leute, die so auf Kumpelbasis, hey, kannst du hier mal gucken, wir haben hier so ein 100.000-Euro-Projekt, kannst du hier mal irgendwie für einen Kaffee und einen Currywurst, ist das cool? So, und dann im Lauf dieser Sendung ist man aber trotzdem irgendwie, oh, das ist doch, das ist irgendwie, dann müssen den Boden einreißen, dann muss das alles weg, eigentlich komplett entkernt und dann ist das irgendwann auch egal, dass das mal Gunter Gabriel geholt wird, weil das ist dann irgendwann nur noch ein Gerüst, von dem die dann auch die Hälfte wieder wegschneiden, weil das zu niedrig ist und alles. Und es ist alles eine riesige Minusnummer und dann irgendwann entwickelt man so Mitleid mit denen. Und dazwischen gibt es auch so Momente, wo der Typ, der so der Hauptverantwortliche für die Baustelle, den die irgendwie angeheuert haben.
Das sind nicht sie selber.
Die haben einen Typen eingestellt, der halt Plan von Booten hat, weil die haben beide keinen Plan von Booten, okay, offensichtlich so. Und der hat irgendwie auch bei einer Werft gearbeitet und dann können die da auch in der alten Werft von ihm arbeiten und so weiter und so fort. Und der explodiert dann einmal so und sagt so, ja, jetzt hier nicht irgendwie, ihr kommt hier alle 2 Wochen mal an und dann wollt ihr mir hier erklären, wie ich meine Arbeit mache und so und explodiert einmal richtig. Und dann ist das so alles einmal neutralisiert und man denkt sich, so, jetzt wurde das ausgesprochen, was ich die ganze Zeit als so Zuschauer auch gedacht habe. Jetzt habe ich Frieden mit allem geschlossen, die haben es jetzt auch einmal gehört. Schön, dankeschön.
Also Props an die Skript da an dieser Stelle.
Ich weiß es nicht. Das wirkt schon auch authentisch, wie einfach draufgehalten. So. Und dann am Ende ist irgendwie alles gut und man denkt sich, geiles Boot, coole Sache, wann können wir da übernachten? Das ist echt gelungenes Ding. Also ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt 100 Minuten erzählt habe, weil das ist schon Ewigkeiten draußen und jeder Mensch der Welt hat das wahrscheinlich vor mir gesehen. Ich wollte es einfach nur dir erzählen, Steiger. Darum geht es
ja
auch.
Ja, ich habe es ja noch nicht gesehen und ich kann es vollkommen nachvollziehen. Irgendwie so, du hast so ein Projekt und denkst so, okay, ein paar Wände raus, Tapeten runter, neue Boden rein. Geh schon. Und dann stellst du mir so, okay.
Alles rostet, alles fault. Also
dieses Boot, das muss vielleicht doch nochmal.
Es ist ganz geil. Es gibt eine Stelle, der sagt, also so, das fängt an mit Olli Schulz, der sagt, ja, ich habe da die Annonce gesehen in der Bild-Zeitung, irgendwie Tochter von Gunter Gabriel verkauft sein altes Hausboot und bla. Und dann sagt er auch so gleich im Intro, ja, die war auch super nett, die Tochter. Ich habe mich dann auch gleich super mit der verstanden. Die hat sich aber jetzt schon länger nicht gemeldet, weil ich glaube, die weiß, was die uns da angedreht hat. Das ist ganz geil.
Na gut, dann, hey Boss, ich will mein Geld.
Bitte nicht, fällt uns irgendeine andere Arbeiterhymne ein, jetzt Steiger.
Irgendeinen Olli-Schulz-Song.
Ja, komm, wir spielen irgendeinen Olli-Schulz-Song. Ich packe jetzt einfach irgendeinen auf die Playlist, den ich bei Spotify habe.
Wir können auch, also Arbeiterlieder kenne ich tatsächlich. Die Arbeiter von Wien mag ich zum Beispiel, das ist mein Lieblings.
Wie du weißt ja, was du Mundschuh gespielt hast auch.
Genau.
Ja. Das habe ich übrigens gehört und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du das so, diese pointierten Punchlines, wie du sie dann in unserer letzten Folge so gesagt hast, ja, dass du die da rausfeuerst, aber es war dann so, man hat dir dann eher beim Denkprozess zugehört, wie du denkst, so, oh, wie kann ich ihn denn da rausholen aus seiner komischen Rolle? Und ich muss aber sagen, du hast ihn wirklich, also du hast ihn jetzt nicht komplett gebrochen oder so, aber er hat sich irgendwann selber so geschämt für dieses andere Perspektiven einnehmen. Er hat dann irgendwann so die letzten 15 Minuten hat er einfach komplett geradeaus mit dir geredet, ja, aber wir sind doch auf der gleichen Seite. Wir stehen doch für die gleiche Sache ein und so.
Wiederum eine Diskussion bekommen von jemandem, der da auch persönlich beleidigt wurde von Serdar, und der war nicht ganz glücklich mit meiner Performance. Er fand es halt einfach zu schwach und zu nachsichtig und zu kumpelig. Und ja, gut, aber kann man ja bei Gelegenheit nochmal auffrischen, so ein Gespräch.
Gern auch hier.
Themen der Woche.
Wie viele Millionen Umsätze hast du mitbekommen diese Woche? Hast du mitbekommen, wie viele Millionen Raff mit seinem Buchvorverkauf gemacht hat bis jetzt?
Ist es jetzt ein Buchvorverkauf oder ist es Bestandteil seiner Box?
Er hat zum Buch eine Box rausgebracht.
Okay.
Ich weiß nicht, was da drin ist.
Aus wie vielen Seiten besteht eigentlich dieses Buch?
Genug. Ich denke, genug.
Genug, dass es aussieht wie ein Buch und nicht wie eine Broschüre.
Wie eine zusammengefaltete Landkarte. Ja, das ist voll. Ich denke schon, das wird so 300, 400 vielleicht, oder? Okay. Also so, hätte ich jetzt so von der Optik, ich bin kein großer Buchkenner. ich weiß nicht, was wie lang, aber so in dem Dreh stelle ich mir das vor.
Na gut. Und eine fiktionale Geschichte, oder was?
Also nein, so ein, sein Leben.
Sein Leben. Ah, okay.
Ausgeschmückt? Ja, wozu? Das ist doch ein ziemlich geschmücktes Leben. Das möchte man doch nicht mehr ausschmücken.
Ja, nee.
1 Million ist die richtige Antwort. 1 Million hat er...
Umsatz.
Ja.
Umsatz.
Ja, mit der Formel.
Okay, das ist aber bei Buchmarktpreisbindung schon ganz schön viel.
Ja.
Ich glaube, 30% geht weg, 700.000. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Wie viele Millionen hat denn Capi mit den bisherigen...
Raté gemacht?
Nee, Pizza-Verkäufen gemacht.
Nee, wirklich? Da weiß ich wirklich nicht, wie sind die Vertriebswege? Hat er das in die Supermärkte bekommen?
Das stand bei Kaufland, Rewe, Edeka.
Wirklich, Kaufland, ja. Rewe, Edeka?
Puh, also ja, wie viel also, hat er damit gemacht? Okay. Das ist auch Quatsch. Ich würde eher sagen, wie viel wurde damit umgesetzt? Weil ich glaube, die Zahlen, das ist da... Leute, die über sowas berichten, nehmen dann einfach immer die
Zahlen. Okay, wie viel kostet so eine Pizza? 2,99? 2 Millionen?
20.
Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
An der Stelle.
Also das ist wirklich, das ist natürlich schon großartig.
Was für Maßstäbe. Gut. Ich war völlig schockiert. Also was für Maßstäbe. Also, und dann musst du dir vorstellen, da waren da ja lauter kleine Capi-Fans zu Hause. Die so, Mama, können wir die nehmen? Komm, lass die nehmen. Und die Mutter denkt
das
sich...
Das ist ja auch egal.
Ja, es ist wirklich egal.
Ob du eine Dr. Oetker... Wahrscheinlich ist das eine Dr. Oetker, wo Capi draufsteht, oder?
Im ist ja Endeffekt. Völlig egal, ob, was das...
Weil ich meine, der hat ja keine Pizza-Manufaktur hochgezogen, wo jetzt irgendwie seine Teigmischung benutzt wird. Der hat einfach...
Raffs Familie, die Tomatensauce anrührt im Hinterzimmer. Nee, glaube ich auch nicht. Aber ist ja auch egal. Ich finde einfach die Vorstellung lustig, dass du so... Kinder ihre Eltern therapiert haben, oh, lass bitte die Capri-Pizza kaufen, und die denken sich, ja gut, dann holen wir die jetzt.
Ja, aber
und dann schmeckt die halt wie jedes.
Aber das Verrückteste, was ich mir mal vorgestellt habe, ich frage mich die ganze Zeit, ob ich nicht einen Rechenfehler gehabt habe. Kollege mit seiner Boss-Transformation, das war ein PDF, das er für 300 Euro verkauft hat.
Ich glaube 200, aber ja.
Ich glaube, Okay, 200.
Egal.
Und wenn er das 1000 Mal verkauft hat, hat er 200.000 Euro gemacht. Das ist wirklich so aus der Luft Geld machen. Das ist so ein bisschen wie Religion, weißt du, so, das kommt von oben, du hast eine göttliche Erleuchtung und dann baust du überall auf der Welt Häuser, wo du diese frohe Botschaft verbreitest und alle geben dir auch noch Geld dafür. Das ist genial. Also ich meine, das, da wird ja noch nicht mal, weißt du, bei einer Pizza, da muss ja noch irgendwie so Materie in die Läden reingespült werden, so eine PDF im Internet runterladen. Wow, großartig. Also das ist schon... Ja, gut.
Er verkauft halt den Lebenswandel mit.
Ja, Lifestyle. Aber das war ja sowieso immer mein Credo, seit ich aufgehört habe, ein Label zu machen. Ich habe immer gesagt, ey, Musik ist einfach nur noch der Soundtrack für den Lifestyle. Ihr müsst T-Shirts verkaufen, ihr müsst das Lebensgefühl müsst ihr verkaufen. Das ist das Ding. Aber keiner hat auf mich gehört und jetzt putze ich Fenster.
Und hast ein Landhaus, also vielleicht beruhigst du dich mehr, Steiger. Oh Gott, dann gibt's einen genialen Move von Yoshimitsu. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Alter, Weißwein Chardonnay.
Wie ist dein TikTok-Grind in letzter Zeit, Steiger? Bist du da ein bisschen unterwegs?
Nee, nicht wirklich gut. Obwohl, ja, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank an Mathis, der sich ja wirklich gemeldet hat aufgrund dieses Ausrufs in dieser Sendung.
Dein TikTok-Manager.
Der schneidet meine Videos. Die letzten Videos, die ich so zusammengeschnitten habe, die hat er geschnitten. Ist ja
großartig.
Ist richtig großartig. Vielen Dank an dieser Stelle. Das ist auch wirklich geil. Der erinnert mich auch daran. Der hat letzte Woche geschrieben, hey, hätte jetzt Zeit zu schneiden. Willst du nicht wieder mal was Neues einsprechen? Dann meinte ich so, naja, hier Podcast Nummer 1 und ständige Präsenz. Ich muss mal kurz Pause machen, sorry. Und der hat mich tatsächlich über dich kennengelernt, über diese Radiosendung.
Siehst du? Mollys for the Kids. Und wir haben, jedenfalls haben wir so ein Snippet von Yoshimitsu entdeckt, von seiner neuen Single, die er wohl demnächst rausbringen wird, wenn es denn auf TikTok alle mitbekommen haben. Und er hat einen genialen Move gezogen, und zwar ist die Hook irgendwie so, du bist Straße so wie Lori, so wie Eva, du kiffst so wie Juju und du bist süß wie Celine und du bist ein bisschen so wie Shirin und du bist ein bisschen so wie Dings und erwähnt einfach so alle Female-Rapperinnen, die gerade am Start sind. Ich finde das so krass, weil wenn das nur 3 von denen teilen, dann wird das wahrscheinlich sein größter Song, den er bisher hatte. Das ist doch mal der Limewire-Move überhaupt. Fand ich sehr, sehr cool. Dann gibt's ein neues Super Hot Fire Video. Hast du das mitbekommen? Natürlich nicht. Kennst du Super Hot Fire? Aber das gab so YouTube-Videos. Das waren die Early Days of YouTube.
Die Early Days of YouTube.
Ja, du weißt schon, als 100 Videos auf YouTube gab oder so und dann die guten davon, die waren dann halt viral, weil die hat man sich rumgeschickt.
Nee, ich dachte gerade, wie verrückt ist das? Mauli erklärt mir die Early Days of YouTube. Eigentlich wüsste ich eben doch die Early Days of YouTube. Aber wahrscheinlich habe ich die Early Days of YouTube tatsächlich verschlafen. Und irgendwann mal so, hey, kennt ihr YouTube?
Wollt ihr nicht euer Video auf mein Video hochladen jetzt, KIZ? Was ist los? Ja, nee, ist tatsächlich ganz, ganz geil. Das waren so Rap-Battles damals oder so A Cappella-Battles mäßig, das war das aufgebaut. Davon gibt's ein neues Battle und der Typ sieht aus wie vor 10 Jahren. 1:1. Den haben die einfach rausgenommen aus der Zeit und
hier. Ja, aber ganz ernsthaft, die sind doch auch so ein bisschen hängen geblieben, diese Leute aus dieser Szene.
Oder? Aber das ist ja nicht wirklich die Szene. Das war ja ein Typ, der das persifliert hat. Das war ja nicht wirklich
ein
Ja.
Ich hab's jetzt nicht verstanden. Erklär nochmal, was ist da jetzt passiert?
Das waren so Videos. Von den Early of YouTube. Die haben die damals bei sich in der Hood gedreht einfach. Immer den gleichen Typen mit der Brille und der Lederjacke und dem Kapuzenpulli hingestellt und dann einfach immer einen anderen Gegner. Der Super Hard Fire hat halt den Gegner immer abgezogen. Meistens. Und dann war dann irgendwann auch so, da ist das so viral gegangen, dann war irgendwie eine Episode, wo der gegen Soulja Boy gerappt hat und so. Und das ist richtig groß gewesen. Und der hat dann einfach danach nie wieder was gemacht. Und jetzt lädt er letzte Woche ein
Video. Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte jetzt, Super Hard Fire sei irgendwie
ein richtiger Battle-Rapper.
Nein, eine Kategorie von Videos, die man
so eine
sich
Liga oder so. Nein.
Das rumgeschickt hätte.
Nein, okay. das war ein Typ. Das war der
Verstehe.
Typ. Verstehe. But I'm not a rapper. Hast du noch nie Das ist doch Quatsch. Das gucken wir gleich, Steiger.
Ich muss sagen, ich war auch kann man das sagen, obwohl ich eine Folge moderiert habe? Ich war auch kein Feuerwehr-Deutschland-Fan. Also jetzt gebe ich es zu. Also,
ich meine, ey.
Ist doch verjährt jetzt, oder?
Kult ist es eh. Ich muss
mal ja klar, ist es Kult, aber ich hätte das nie angeguckt. Also, aber vielleicht habe ich auch zu viele Battles moderiert. Ich wusste das halt, oder ich kannte diese Dynamik, ich fand das geil live. Hm. Ja, und dann hatte das auch was, aber so auf CD finde ich ja...
Mal was anderes. Kannst du dich erinnern, was dein erstes Video war, was du auf YouTube gesehen hast?
Das ist komisch eigentlich, ja.
Oder so. Oder so.
Aber vielleicht gab es tatsächlich andere.
So Clipfish und sowas, My Video und so, sowas.
My Video, glaube ich. Ich fand bei Mio fand ich ja auch immer so schöner, so von der Optik.
Ja.
Aber YouTube, nee, wüsste ich jetzt nicht, was ich da als erstes gesehen habe. Keine Ahnung, Capital Bra. Nein, Spaß.
Krass, weil ich weiß noch genau, ich habe damals, gab es auch, also Schockmusik. Hat sich doch tierisch darüber aufgeregt, dass Massiv aus Pirmasens hergezogen ist und immer Wedding represented hat.
Yeah.
Und dann wollte die ihn doch so anfeinden, weil er dann so auch groß gesigned war und klar.
Yeah.
Und dann gab es ein Video, das heißt Schock Junior opfert Massiv. Und das ist original ein 8-Jähriger, der in so einem Kreis steht und sagt, Massiv, du hast erfasst den schwarzen Einzelhaft. Ich hab Kraft, Massiv ist ein ABC-Saft. Wenn ich sehe, fick ich dich. Nicht in dein Arschgesicht. Zap, zap, ab, ich zieh dich ab. Blablabla, Dreck, Verreck. Wir sind auf der Straße, wir machen alle Mädchen klar, der Mutter ist ein Pornostar. Und dann am Ende rufen die alle so, wow, Massiv, sogar der Kleine fickt dich, siehst du das? Massiv, ich fick dich in deine Mutter. Das ist so ein 1-Minute-Video oder sowas. Und das war das allererste YouTube-Video, was ich jemals gesehen habe. Und ich habe es bestimmt 100 Mal gesehen bis heute. Ich finde es, naja, egal. Das sind auf jeden Fall die...
Hey, Schock Music hat ja damals auch so ein Video rausgebracht, wo so diese Akro-Stars in so einem Käfig durch den Wettbewerb
gefahren haben. Was Alter, jetzt
die
los?
Die haben sich so an Agro aufgehangen und so versucht hochzuziehen.
Tja. Wir sind noch mehr Straße als die und die haben jetzt Geld. Das ist ja fürchterlich. Das mögen wir aber gar nicht leiden. Ja, nicht so, dass die Diskussion jemals alt geworden wäre. Das ist ja, glaube ich...
Ja, aber heute geht es doch um Verkaufszahlen. Ach so, nee.
Schon ja, naja, doch schon. Also schon. Aber ich meine, das ist auch nicht so lange her, dass irgendwelche Leute aus Ravensburg Ansagen gemacht haben. Bushido, naja, du bist der krasse Straßenrapper, komm nach Ravensburg und so. Und komm mit 3 Arafats, ich hau die alle weg und sowas. Das ist ja auch, also das ist ja...
Ich habe neulich irgendwann mal einen getroffen, der kam aus Schweinfurt.
Ja.
Und wir hatten in Schweinfurt damals so ein Erlebnis mit Savas, als wir da so auf Tour waren. Und wir unsere Tapes verkauft haben, dass da halt irgendwie so Leute aufgetaucht sind. Nein, ihr seid die Harten aus Berlin und so weiter und so fort. Und dann gab es so eine Konfrontation und der wollte uns halt irgendwie so den Weg versperren in diese Location und uns da irgendwie so anfronten. Und irgendwann mal meinte ich, ja, ist ja gut, du bist der Härteste. Ja, sag das nochmal, ja, du bist der Härteste. Kannst du jetzt mal bitte aus dem Weg gehen? Dann hat er wirklich so auf den Weg frei gemacht. Und das Lustige war, dieser Typ aus Schweinfurt, der meint, ja, die Story hat er mir erzählt. Der kannte diesen Typen und es war halt auch, ich glaube, Bachmann hieß der aus Schweinfurt, ist auch irgendwie so eine Art Rap-Größe gewesen. Und so schöne Grüße an dieser Stelle raus an Bachmann aus Schweinfurt, falls er das hört. Und was das Krasseste war aber, Schweinfurt war so eine krasse Garnisonsstadt von US-amerikanischen Soldaten. Mhm. Die hatten richtige Gangs dort.
Mhm.
Die hatten Bloods und Crips dort. Und das haben die uns dann erzählt.
Deutsche Bloods.
So, das kann ja nicht sein und so weiter. Und das stimmte aber.
Krass.
Es gab richtige Gangstreitigkeiten in dieser kleinen Stadt in... Und jetzt möchte ich Bayern. Nichts Falsches sagen. Ich glaube, es ist...
Schon Bayern?
Ich glaube, es ist dieses... Nee, Aschaffenburg ist, oder?
Aschaffenburg ist Bayern, aber Schweinfurt ist doch...
Und Schweinfurt ist auch Bayern, glaube ich.
Ich möchte meinen.
Aber Aschaffenburg, die reden hessisch. Und Schweinfurt, das ist schon...
Die reden schon richtig so fränkisch.
So fränkisch,
ja.
Genau.
Ich möchte auch meinen. Aber es ist witzig, das war auch das Erste, was ich dann da dachte, als du die Geschichte erzählt hast. Ja gut, der wird danach wahrscheinlich in Schweinfurt rumgelaufen sein. Ach, das sind Schwänze, Mann. Ich hab, die haben selber gesagt, ich bin der Krasseste hier und so. Ich habe die
richtig geopfert
und so. Ah, cool. Ja. Na dann, viel Spaß noch.
Ja, aber hey, du findest natürlich immer und überall findest du einen, der noch ein bisschen härter ist. Ja. Deshalb sind Agro ja auch immer irgendwie zu 20 dann auf Tour gegangen und immer Toni D dabei. Toni, jetzt komm du!
Na egal. Tatsächlich eine Sache, die auch passiert ist letzte Woche, die mich super verstört hat, Steiger, ist das Shirin in so einer Ansage, wo sie eigentlich ihren Tee bewirbt oder sagt, ey, Leute, helfen mir mal die letzte Teesorte abzustimmen mit euch. Dass sie so dieses Handzeichen für häusliche Gewalt macht, dass sie so ihren Daumen in die Faust nimmt. Auch genau an einer Stelle, wo sie sagt, und deswegen brauche ich eure Hilfe. Und das hat mich, also ich habe schon mal ein Video gesehen, wo diese Handgeste erklärt wurde. Auch an so einem Videochat, wo irgendwie so ein Mädchen ihrer Freundin zu verstehen gibt, so, ja, mein Freund, der hier im Hintergrund rumrennt, der schlägt mich. Und ich hatte da war das schon richtig so ein richtiger Gänsehautmoment irgendwie. Und dann, als ich das wiedergesehen habe, das hat mich komplett, also ich habe so wirklich 3-4 Abende diese Woche abends da gelegen und gedacht, Alter, was ist denn jetzt?
Also nochmal vielleicht zur Erklärung, also Shirin David hat ein Werbevideo gemacht für ihren Tee.
Na, so ein Videoblog, wo sie so, genau. Sie hat generell, fängt sie gerade ihren YouTube-Kanal wieder so ein bisschen an zu bespielen, weil ihr Album gerade bald rauskommt. Und dann hat sie irgendwie ein Video gemacht, wo sie sagt, ja, und Leute, übrigens, bald kommt mein Eistee raus und so weiter. Ich brauche nur noch die letzte Sorte. Komm, was wollt ihr denn am liebsten? Lieber...
Und dafür brauche ich eure Hilfe, sagt genau. sie. Und während sie dafür brauche ich eure Hilfe sagt, macht sie diese Geste und zwar genau. relativ auffällig. Also sie macht die Hand ganz auf, dann klappt ja. sie den Daumen ein und legt alle anderen Finger drüber. Und das ist so quasi so ein Code für häusliche Gewalt.
Genau.
Und das ist, in welchen Zirkeln kursiert dieser Code? Weil ich kannte den jetzt vorher nicht. Ich kannte irgendwann mal so eine Geste wegen, hey, ich werde entführt.
Okay. Ich hab, wie gesagt, hätte ich dieses Video vorher nicht gesehen, wo das mal erklärt wurde, das von einem halben Jahr oder sowas.
Achso, das war davor.
Zu Beginn des Lockdowns war es so, ey, wir sind alle weggesperrt, das heißt auch, die Wahrscheinlichkeiten, dass häusliche Gewaltraten hochgehen und so weiter, ne? Und zu der Zeit ist das irgendwie rumgegangen, so, ey, wenn jemand euch das signalisiert, erkennt dieses Zeichen und so. Mhm. Damals habe ich das gesehen, so, also von einem Jahr wahrscheinlich dann ungefähr. Und das hat jetzt irgendwie wieder das so hochgeholt und ich war völlig überfordert. Also ne, nicht, dass ich irgendwie wüsste, in was für Verhältnissen sie lebt oder ob sie überhaupt einen Freund hat oder nicht oder wer da bei ihr. Aber auch so, wenn du, selbst wenn du das im engsten Umfeld hast, was machst du denn dann? Also so jetzt mal angenommen, du hast irgendwie FaceTime-Call mit deiner Cousine und die macht das auf einmal. Was geschieht? Was leitet man ein? Was tut man? Vielleicht gibt es irgendwen da draußen, der sich damit auskennt, der irgendwie, ich weiß nicht, in der psychologischen Beratung oder was auch immer arbeitet oder mal gearbeitet hat, der mir da irgendwas Schlaues zu sagen kann. Aber ich, das hat mich so ohnmächtig gemacht, das zu sehen, weil das so ernst, also das sieht nicht aus nach irgendeinem versehentlichen...
Okay, also jetzt gehen wir aber da mal drüber weg. Gab es da... noch eine Diskussion darüber, über diese Geste und aus diesem Shirin David Video?
Gar nicht. Also so, das haben so Instagram-Seiten, die sich mit so Rap-Kram beschäftigen, haben das gepostet. Aber keine große, also so kein hiphop.de oder irgendwas oder Rap-Updates oder so.
Okay, jetzt wollen wir an dieser Stelle sagen, das ist natürlich Mutmaßung. Das kann vielleicht auch Zufall sein, dass es diese Geste gab, aber die Frage ist ja eigentlich eher, was macht man, wenn man diese Geste tatsächlich erkennt, man zoomt mit seiner Cousine und die macht plötzlich diese Geste und du weißt, okay, sie kann eigentlich jetzt auch nicht offen sprechen, weil ihr Partner oder ihr Vater oder sonst irgendwas im Hintergrund rumstrolcht und sie das jetzt nicht offen ansprechen kann, sondern sie macht diese Geste wirklich, um dir mitzuteilen, hey, hier passiert was Schlimmes, bitte hilf mir. Und dann hat man natürlich selber die Möglichkeit nicht, irgendwie auf diese Person oder auf diese Person zuzugehen und die damit zu konfrontieren. Es bringt wahrscheinlich auch nichts, die Polizei zu rufen, weil die gehen dann vorbei, gucken sich das an. Wenn alle sagen, nee, alles okay, dann gehen die ja wieder. Habe ich das mal erzählt, dass ich mich mal eingemischt habe, auch so bei einer, also es war nicht häusliche Gewalt, sondern er hat seine Frau auf der Straße verdroschen und ich habe mich eingemischt. Naja, ich habe mich eingebischt und der ist dann natürlich auf mich losgegangen. Ich bin dann immer so ein bisschen zurückgegangen und habe dann die Polizei gerufen. Und die sind dann vorbeigefahren, die sind auch relativ schnell gekommen, sind vorbeigefahren, haben sich dann aber mit beiden unterhalten. Beide haben gesagt, nee, alles in Ordnung. Und dann haben die mich angemacht, so quasi, naja, schön, dass wir vorbeikommen durften. So mich. Und dann meine ich, habe ich was falsch gemacht? Nee, alles in Ordnung. Aber es war natürlich klar...
Wenn irgendwer da draußen darauf eine Antwort hat, sagt mal was. Dann weiß ich nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Laila hat ein neues Video rausgebracht, in dem ihr OG Kimo einen Buzzcut schneidet. Also so mit Maschine, so 3 mm über den ganzen Schädel, alle langen Haare ab. Und in den Kommentaren wird schon die neuen Carters werden schon gekürt und gefeiert. Und alle sind so, oh Gott, endlich sind OG Kimo und Laila zusammen. Naja, ich möchte auf jeden Fall die neue Single von Laila spielen. Ich fand das auch sehr gut und das Video war da vor allem super on point
aus. Wie heißt der Track? Dichter?
Dichter, genau.
Den habe ich auch gehört.
Wolltest du auch spielen, ne?
Ich hab ihn ehrlich gesagt ein bisschen aussortiert gehabt, weil mir diese gelangweilte Stimme nicht so gut gefallen hat. Weißt du, okay. Dieses so.
Ich mag das auch mehr, wenn die singt. Ich weiß, ja, was du meinst.
Erstmal trotz allem aufgefallen und ich fand dieses Gedankenspiel natürlich ganz geil. So, die alle Rapper sind verliebt in mich, die werden jetzt zu Dichtern.
Ich mache den Rapper zu einem Dichter.
Das war charmant.
Wie schmeckt du?
Basisdemokratisch.
Wer bin ich? Basisdemokratisch.
Das ist
aber schon Genozid für Leute.
Was bedeutet schmeckt
der Gedanke der Woche.
Also da ich diese Woche keine Zitate rausgesucht habe, aber eine längere Autofahrt hinter mir hatte, habe ich wieder mal so ein Deutschland-Feature. Habe ich sinniert. Und ich habe so ein Feature auf Deutschlandfunk gehört. Es ging über Christel Guillaume. Ich erkläre gleich, wer sie ist. Und der hieß: Genossen, ihr werdet nicht oft besungen. Christel Guillaume war die Frau von Günter Guillaume und diese beiden haben sich in den 70er Jahren in die SPD, also aus der DDR kommend, in die SPD eingeschlichen, um dort für das Ministerium für Staatssicherheit, also für die Stasi, zu spionieren, für die DDR. Ja. 60er Jahre sind die übergesiedelt nach Frankfurt am Main, haben sich da so quasi in die SPD eingegraben, als, was weiß ich, sie als Sekretärin, er als Referent und landeten dann am Ende, und das ist wahrscheinlich der Mega-Coup der Staatssicherheit gewesen, landeten am Ende im Bundeskanzleramt unter Willy Brandt. Ja, Günter Guillaume war der persönliche Referent von Willy Brandt. Und sie war im SPD-Landesvorstand Hessen oder sowas, war sie Sekretärin. Also die waren relativ weit oben, haben es wirklich relativ weit hoch geschafft in dieser Hierarchie der SPD und waren dann im Bundeskanzleramt ansässig und waren Top-Spione. Sind dann auch observiert worden, also die Staatssicherheit hätte es auch bemerken können, dass die so langsam aufliegen und sind dann 73 oder 74 aufgeflogen und verurteilt worden. Und waren 7 und 8 Jahre lang im Gefängnis. So, und dieses Feature beschäftigt sich mit dieser Christel Guillaume, die dann nach der Wende ein Interview gegeben hat, 1990, über ihr Leben. Und es gab zwei Sachen, die ich da ziemlich beachtlich fand. Also diese Frau, die halt Zeit ihres Lebens irgendwie so ein Doppelleben geführt hat, weil sie ja Agentin war, die hat nie so richtig zu sich selber gefunden. Also man hört ihr beim Sprechen auch immer zu, sie ist halt wahnsinnig unsicher. Sie denkt die ganze Zeit drüber nach, was will der Gegenüber hören, außer wenn sie über ihren Sohn spricht. Da sagt sie dann irgendwie so, ey, da war eine Grenze erreicht, als der seinen Ausreiseantrag gestellt hat in der DDR. Und ihr Ex-Mann, also dieser Günter Guillaume, hat gesagt, naja, dann soll er halt in den Bau gehen, das ist mir scheißegal. Da hat sie gesagt, nein, der Junge, der hat genug unter unserer Agententätigkeit gelitten. Mit 17 oder so musste der dann von der Bundesrepublik in die DDR übersiedeln und dann war seine Mutter 7 Jahre lang im Knast und so weiter und so fort. Das war alles ganz schrecklich. Aber als die Staatssicherheit dann auch noch diesen Pierre Guillaume dann an Kragen wollte, hat sie dann gesagt, nee, also jetzt ist Schluss, der soll ausreisen dürfen und dafür lege ich meine Hand ins Feuer und so weiter und so fort. Also die hatten dann auch diverse Privilegien. Es ist ein ziemlich beeindruckendes Feature, kann man sich wirklich auch anhören, aber was ich noch verrückter fand, dass es da so Lieder gab für Leute, die als Agenten arbeiten und dieses Genossen, ihr werdet nicht oft besungen, richtet sich an Spione. Ja, Genossen, ihr werdet nicht oft besungen.
Das war ein Ding in der DDR, oder was?
Das ist ein Lied aus der DDR. Nun ja, das wäre taktisch nicht klug, weil sonst würde... Und dann frage ich mich, wie kann
kann man ernsthaft solche Lieder singen und erfinden und irgendwie als Künstler performen und mit so einem hölzernen Text? Das müsst ihr euch mal anhören. Und ich spiele auch gleich eins, das heißt Kundschafterlied, das ist dann so ein bisschen noch ein anderes Lied. Aber es ist halt tatsächlich, ja, sie hießen ja auch Kundschafter des Friedens.
Schlau.
Ja, und das wurde dann offiziell irgendwie als Liedgut des Staates präsentiert. Und was ich an der DDR immer so spannend finde, weil ich den Zusammenbruch ja auch so persönlich miterlebt habe, ist ja, da ist eine Ordnung, alle nehmen das ernst. Es gibt Orden. Ja, die Leute bekommen Auszeichnungen von diesem Staat und sind stolz darauf, präsentieren das dann. Und am Ende landet das dann in so Schachteln, die dann bei den Leuten unterm Bett stehen. Und dann kramen die für so ein Radiofeature hervor und so, ja, hier. Und es ist nur noch Blech. Es ist nichts mehr wert, weil dieser Staat untergegangen ist, weil diese Ordnung, wo alle vorher irgendwie dran geglaubt haben und gesagt haben, ja, das ist was, das ist ganz wichtig. Oh, die hat den Karl-Marx-Orden am roten Band bekommen, super. Und so. Und alle haben Anerkennung und plötzlich ist es nichts mehr wert und dann ist es nur noch so eine Blechmedaille und du merkst eigentlich, wie lächerlich das ist, weil das alles ausgedacht ist. Ja. Und dann denke ich mir immer, mit was für einem Selbstbewusstsein gehen die Leute hier in dieser Gesellschaft irgendwie ans Werk und sagen irgendwie so, ey, diese Ordnung ist für immer, diese Ordnung steht für... Nee, und in 10 Jahren ist das vielleicht hier... Nur und dann Blech kannst du deine Modus Mio auszeichnen, 1 Live-Krone und so weiter, kramst du dann so unterm Bett vor und so, ja, ein Stück Plastik, danke. Weißt du, was ich meine?
Ich check voll, was du meinst, dass so das Wertesystem alles ist daran, ja. Das ist witzig. Und auch vor allem, dass ja im Nachhinein wurde ja an der DDR wenig Gutes gelassen. Das ist ja so in der nachträglichen Draufsicht aus der BRD und auch in dem, was man im Geschichtsunterricht gelernt hat und so weiter und so fort. Also was wir, unsere Generation, im Geschichtsunterricht gelernt hat, war das ja alles so, ja, na gut, die Spinner da mit dem Kommunismus und alles. Und
die Spinner mit ihrem Plastikgeld.
Ja, und immer, Ostmark, na viel Spaß, damit kriegst du hier keine Drogen im Westen und so. Und, oh, Bananen, höchste Künste. Ja, das ist verrückt, weil das ja auch im Nachhinein noch viel mehr abgewertet wurde, als ohnehin schon durch den Zerfall dieses Systems. Ja, das ist absurd. Ich dachte, dein Gedanke der Woche war vielleicht, ja krass, Alter, die hat's echt irgendwie so als Spionin bis ins Kanzleramt geschafft. Bisschen wie Merkel vom KGB.
Aber wenn Merkel dann in 10 Jahren interviewt wird, so als gebrochene Frau, Ketten rauchend und ständig an ihren Manschettenknöpfen spielen und so weiter. Ja, also damals. Also.
Ich hab's ganz nach oben geschafft damals.
Und dann habe ich mir Drosten noch reingeholt. Das war so quasi unsere größte Kuh. Na gut, aber jetzt das Kundschafterlied von irgendeinem Arbeiterchor gibt es auf jeden Fall bei Spotify. Hört es euch an, es ist irre.
Na gut.
An der Unsichtbaren, unsere Freunde an der unsichtbaren Front und man kann sich nicht mit den Genossen unterhalten. Ihr bringt so viele Opfer, danke. Auch wenn wir euch nicht kennen, wenn wir euch.
Spoiler doch nicht schon alle Punchlines, Schwäger. Das ist ein bisschen
was. Es ist irre, wirklich irre. Was da mit Sprache gemacht wird, irre.
Ich rate. Na gut, Zitate habe ich allerdings rausgesucht, auch nur 3, aber immerhin. Das erste Zitat lautet: Schwanzlerei, immer wieder was Gutes.
Schwanzlerei. Oh geil, das können zwei.
Immer wieder was Gutes.
Darf ich denken, was ich mir dazu
ausdenken würde?
Also auf der einen Seite könnte es halt so Schwänzelei sein, also so ein Hund, der halt um einen herumschwänzelt oder halt so sich freut, ich treffe meinen nächsthöheren Artgenossen und deshalb wedel ich jetzt mit
das
dem
Schwanz. Schwänzlerei.
Also das ist die Schwanzlerei. Oder halt natürlich Schwanzlutscherei.
Es ist weder noch, aber... Die Auswahlmöglichkeiten lauten Raff Camora, Dieter Mataschitz oder, klar, neuer Stammgast, Tristan Brusch. Das ist doch, finde ich, der könnte jetzt öfter bei allen Fäkalsachen reingeholt werden.
Ist es Tristan Brusch gewesen?
Nee.
Nee, okay. Aber du hast es so ein bisschen auf Wienerisch
betont, dann war es Raf Camora.
Es war wirklich Raf Camora tatsächlich, ja. Es hat, also Schwanzlerei heißt anscheinend sowas wie so ein bisschen ballen, so ein bisschen angeben und hat er zu dieser eine Million mit dem Buch gemacht, ein bisschen Schwanzlerei. Das
ach, das heißt so quasi so Schwanzvergleich.
Ja, natürlich, voll.
Ah, okay, das könnte natürlich so sein, so dieses, guck mal.
Okay, sein Zitat lautet, pass auf, Markus Steiger ist gewalttätig, sagte das. Ken Jebsen wollte mich in einer Insta-DM warnen. Haftbefehl wollte nach dem Echo ungefähr jeden warnen. Oder Haiti wollte Juicy Gay warnen.
Lustig, crazy. Ich glaube, es war Haiti.
Es war wirklich Haiti. Unter diesem Bild, wo du ihm hilfst, das Mic zu halten, hat er gesagt, pass auf, Markus Steiger ist gewalttätig.
Ich glaube, Ken Jebsen hat so getan, als würde mich nicht kennen.
Ja, voll, in diesem Podcast. Ja. In
Bedasch. Und Haftbefehl redet nicht über diese Situation.
Okay, das letzte Zitat ist ein YouTube-Kommentar, der lautet, neben MC Smoke die einzige deutsche Rap-Mucke, die man sich noch geben kann in diesen Zeiten. Steht das unter einem Video von Shirin David, Money Boy, Laila oder Juicy Gay?
Juicy Gay.
Von Laila. Und ich möchte bitte den Typen sehen, der zu Hause nur noch Laila und MC Smoke pumpt. Und ich möchte bitte, dass er diese nächste Woche in die Sendung kommt und wir mit ihm über Deutschrap reden. Das wäre doch schön. Ja, na gut, Steiger, das war's. Dann packen wir... Ach so, warte, was habe ich noch? Laila haben wir schon gespielt. Yin Kalle mit Dänemark möchte ich noch raufpacken.
Wirklich? Ich wollte eigentlich noch Shirin David draufpacken.
Ja, kannst du gleich nach den Fragen. Müssen uns mit keinem Gast prügeln um die Musikslots. Yin Kalle mit Dänemark. Ja, mein Lehrer fragt, wie viele Einwohner hat Dänemark? Pff, kein Plan. Ich kiffe in meiner Pause. Ich krieg gar nichts mit. Lass mich alle in Ruhe. Yin Kalle, ich muss sagen, ich finde mittlerweile, seit ihr so diese Flut an so Schlampenlines und sowas nicht mehr drin hat, konzentriert man sich viel eher darauf, was er für ein guter Rapper ist. Der ist echt, das macht richtig Spaß, dem beim Rappen zuzuhören. Man denkt sich, ach geil, wäre ich nochmal jung, hätte ich da jetzt auch Bock drauf.
Das hat übrigens Justus vor Monaten schon gesagt.
Ja?
Der meinte, es ist einfach geile Musik. Weil ich meinte, ich kann nichts mit dem anfangen. Und er sagte, es ist einfach geile Musik.
Er hat durch unsere Vorurteile durchgehört und jetzt sind wir
leider auf seinem Mindset. Justus, bester Musikkenner überhaupt, der sollte Musikredakteur für mich werden.
Oder A&A, im eigenen
Label. Oder A&A. Es sind Briefe für dich und ich an mich. Es sind Briefe für mich. Lieber Mauli, lieber Steiger, ich würde euch gerne meine eigenen Erfahrungen zu eurem Gedanken der Woche mitteilen. Doch vorher würde ich euch bitten, meinen Namen dabei rauszuhalten. Nennt mich einfach Random. Meine Verlobte kennt zwar meine Vergangenheit, doch möchte ich für sie und auch für meine kleine Tochter nicht, dass auf der Welt da draußen die Geschichte unserer kleinen Familie zuordnen kann. Ich glaube nämlich, es ist viel Wahrheit in eurer These dazu, dass Junkies durch die Grenzerfahrungen auf Drogen sich selbst eher zuschreiben, manche Dinge zu schaffen. Leider ist es bezogen auf das gesamte Leben meist eher umgekehrt und hält sich für den letzten Dreck und unfähig, ein normales Leben zu führen. Doch geht es um das Durchhalten, Durchstehen und darum extrem ausdauernd zu sein, glaube ich, trifft eure Theorie zu. Ich selbst habe früher täglich gekifft und das ganze Wochenende durchgefeiert und so polytoxikoman ich war, mir alles reingepfeffert, was ich bekommen konnte. Bis auf Age und Liquid war wohl das meiste dabei. Es ging mir im Nachhinein betrachtet immer darum, den Punkt zu erreichen, an dem ich so mit meinem Trip beschäftigt bzw. überfordert war, dass mir die ganzen anderen Probleme im Alltag nicht mehr wichtig waren und ich mich davon erholen konnte. Oftmals dachte ich auch, ich nippe gleich ab, diesmal war es einfach too much. Und genau in diesem Moment noch einzukiffen und dann zusätzlich die übelste Paranoia zu schieben, dass dein Herz jede Sekunde aussetzen könnte. Dann ist dir auf einmal scheißegal, dass du gefoult wurdest, dann geht es nur noch ums nackte Überleben. Oft habe ich in solchen Momenten auf Keta, Koks, Teilen, MDMA, Kristallen, 10 Bier, Pep, MXCE und Weed. Was ist MXCE?
Bin ich überfordert.
Maxi und Reed, höllische Angst, einfach zu vergessen, wer ich bin. Und manchmal habe ich es für Bruchteile tatsächlich vergessen. Ich habe dabei immer zu mir gesprochen, du schaffst das, du überlebst das, du bleibst nicht kleben und so weiter und so fort. Und auch wenn ich weiß, dass ich mich damit nicht mit Ruhm bekleckere, war ich stolz auf mich, als es vorbei war und ich es durchgestanden habe. Oftmals bin ich auf Samstag dann nach einer Stunde dieses Höllentrips noch arbeiten gegangen. Heute frage ich mich, wie habe ich das gepackt? Heute kiffe ich einmal im Monat, wenn es hochkommt, und habe die ganze Techno-Szene nichts mehr am Hut. Stattdessen habe ich mein eigenes Tonstudio aufgebaut, von dessen Einnahmen ich und meine Familie schon fast komplett leben können. Ich produziere, mixe und recorde hauptsächlich Hip-Hop, weswegen ich natürlich regelmäßig euren Podcast höre, um auf dem Laufenden zu bleiben. Props an dieser Stelle, ich liebe eure Dynamik, doch zurück zum Thema. Ich bin mir fast sicher, dass ich es nur geschafft habe, dieses Studio aufzubauen, weil ich die Fähigkeit, auf die Zähne zu beißen und durchzuhalten, durch die zuvor beschriebenen Momente erlernt habe. Die vielen Stunden Businessplan, Kalkulationen, Steuerkram und den finanziellen Druck etc. galt es einfach durchzustehen. Es fühlte sich oftmals an, wie noch so eine durchzechte Nacht arbeiten zu gehen, auch wenn man nicht wusste wie, aber irgendwie ging es dann doch, weil man ja musste. Das sind natürlich nur meine persönlichen Erfahrungen, aber bei mir trifft das definitiv zu. Ein zweiter Punkt, und über diesen habe ich auch schon des Öfteren mit ein paar Freunden von damals gesprochen. Freunde, die auch irgendwann mal richtig abgebogen sind. Jeder, der einmal diese Highs hatte und diese intensiven Extreme, will sie auch weiterhin in seinem Alltag suchen, ob im Sport oder wie in meinem Fall in der Arbeit. Sich wie ein Berserker in die Arbeit zu stürzen und dort nach 10, 12 Stunden Arbeit seine Grenzerfahrung zu machen, ist in vieler Hinsicht zum Substitut geworden. Oft, wenn ich wieder mal an die Finalisierung einer Platte mit dem entsprechenden Künstler zusammen die ganze Nacht durcharbeite und morgens schon die Sonne aufgeht und mein Körper aufgrund des Schlafmangels Dopamin ausschüttet und die Gespräche zwischen mir und dem Künstler abgesehen von der Plattenproduktion so gar keine Substanz mehr haben, dann fühle ich mich wieder wie auf einer Afterhour am Sonntagmorgen, nur ohne die ganzen abgefuckten Vibes, den Drogen und die Perspektive auf eine richtig beschissene Woche. Dafür bin ich unfassbar dankbar für meine ganze Situation, in der ich mich mit meiner kleinen Familie und meinem Tonstudio gerade befinde. Bin ich so dankbar. Es hätte auch anders laufen können. Ich hoffe, ich habe eure These mit einer kleinen Geschichte aus meinem Leben untermalt. Macht weiter so starke Podcasts, etwas entfernt von der Mainstream-Meinung. Liebe Grüße, Random. Sorry für meine Rechtschreibung. In diesem Fall kann ich diese Mail leider nicht von meiner Verlobten korrigieren. Das war sehr witzig. Aber was ich beachtlich finde, und das finde ich, ich hatte oft so eine These auch gehabt, dass ich oft gedacht habe, Leute, die so diese Highs durch chemische Substanzen sich geholt haben, die sind nicht mehr so richtig in der Lage, sich das auf natürlichem Weg zu holen. Ja, also ich habe ganz oft erlebt, Leute, die ganz viel MDMA genommen haben, die waren eher unglücklich. Ja, und dann dachte ich irgendwie so, ja klar, ihre Dopamin- oder ihre Dopaminrezeptoren sind einfach verstopft mit diesen Chemikalien und die können gar nicht so viel Glückshormone mehr ausschütten, damit das überhaupt noch ankommt.
Naja, oder beziehungsweise ich glaube, die haben den Vergleich einfach, guck mal, so fühlt sich das an, wenn alle Glückshormone in deinem Körper auf einmal ausgeschüttet werden. Ne? Und dann ist natürlich alles danach, so ein, das ist dann alles nichts wert gegen diesen...
Aber was ich halt schön finde, ist, dass er das halt hat, ja, und der vergleicht das dann irgendwie mit dieser After-Hour, wenn er dann eine Nacht durchgearbeitet hat und ich fand, es kommt ja nicht so ganz positiv, auch wenn er dann sagt, hey, das ist, dafür bin ich dankbar, aber er beschreibt es ja schon auch so ein bisschen als Sucht und hey, das ist so ein Trieb, das muss ich anscheinend tun und irgendwie ist es vielleicht auch gar nicht so cool, dass man die ganze Zeit diese Grenzerfahrung sucht. Aber was ich halt wirklich cool finde, hey, dann legt er sich schlafen, wacht wieder auf und das Glück bleibt wahrscheinlich da und er hat nicht diesen Upturn, diesen 2 Tage Kater und Hangover und erstmal wieder Absturz.
Ja, und vor allem dieser ganze Selbsthass, der damit einhergeht, den er beschrieben hat, wenn man sich, ich habe mich das Letzte gefühlt, das hast du ja nicht, weil du hast ja 12 Stunden gearbeitet und du weißt das ja und du kannst das macht ja deinen Rücken eher.
Ja, und das ist breiter, ja auch in einem kreativen Prozess entstanden und das finde ich schon echt beachtlich.
Ich meine, wenn er Hip-Hop aufnimmt, kreativer Prozess, nein, Spaß, aber
du bist aber so voller Selbsthass.
Nein, das ist mega der schöne Brief, Random, danke, das ich habe richtig so Bilder vor Augen, ja, wo ich ihn nie gesehen habe.
Voll gut und also wirklich, ich freue mich auch für ihn, dass er sich diese Fähigkeit auf jeden Fall auch noch erhalten hat.
Das Gute aus dem Schlechten gezogen. Zack.
I like.
Na gut, Steiger, dann packen wir noch rauf, was du raufpacken willst und dann machen wir uns was zu essen oder so oder legen uns in die Sonne oder was macht man hier? Rasenmähen?
Ich habe diese Woche wirklich Modus Mio mal durchgehört und ich bin wirklich sehr, 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 wo wir jetzt gerade auch vom Thema Drogenkonsum kommen, ich war wirklich ein bisschen schockiert, wie viele
putte Kokain-Geschichten da gerade erzählt werden. Also der eine irgendwie, der dann eine Frau trifft und ja, natürlich, leg noch ein bisschen Stein auf meinen. Also der beschreibt wirklich in allen Einzelheiten, dass sie, hey, hast du noch was zu ziehen? Ja, ich hole noch ein bisschen was aus meinem Strumpf, verteile es auf meinem Handy und dann ziehen wir zusammen und du fühlst dich geborgen, kein anderer hört dir zu, aber ich bin da und wir verbringen heute die Nacht. Hallo, geht's noch? Und das andere ist irgendwie so, also dabei natürlich auch, ey, meine Kaputtness und Liebe gibt's eh nicht und wir verbringen die Nacht so miteinander. Und dann gibt's noch der zweite Erzählstrang ist irgendwie so, ja, früher hatten wir nichts und heute geht's uns gut, heute füllen wir die Stadien. Also 187 beschreibt es und dann geht's eigentlich auch sofort. Aber wir sind trotzdem kaputt. Hm. Freunde, was ist los mit euch? Wie viel kaputte Männlichkeit ist da draußen unterwegs? Ja, es sind Hilferufe. Wir haben euch lieb. Also ich habe euch lieb, wirklich. Ich umarme jeden Einzelnen von euch und sage, ihr braucht das alles nicht tun, wirklich. Ihr seid auch ohne Geld viel wert gewesen. Also auch diese Vorstellung, ich hatte früher nichts, keine Chicks, keine Autos. Und jetzt ist alles da. Natürlich ist es nichts wert. Ja klar, wenn es nur wegen den 500ern ist, sorry Bruder, dann wird es nichts.
Ist auch leider so ein durchgespielter Strang in Amerika, ja, dass dann alle so sagen, ja, ey, verschwende nicht deine Zeit, jetzt hier irgendwelchen Eulen hinterher zu rennen, mach mal richtig Geld, dann kommen die von ganz allein. Ja, geil. Wow. Ja, logisch.
Ach. Na gut, okay, also dieses Album kommt auch irgendwann mal, oder? Das machen wir dann auch. Wenn wir so richtig durchstarten und dann so Mercedes-Benz Arena ausverkaufen mit unserem Podcast.
Unserem Podcast. Na gut.
Dann machen wir das auch. Dann reden wir auch.
Wenn wir unser Hausboot fertig haben, Steiger.
Nichtsdestotrotz habe ich bei Modus Mio noch den Shirin David Song Ich darf das entdeckt. Fand ich ganz gut. Hook fand ich dann ein bisschen flach. Aber so die Strophen fand ich ganz okay. Und dann will ich aber noch einen Song spielen, Nadia Rose mit Squad. Nadia Rose habe ich irgendwann mal neulich auch schon mal auf der Playlist gehabt. Squad ist aber ein alter Song von 2016 von ihr und den habe ich auf einer Playlist entdeckt, die ich dann so randommäßig angemacht habe.
War die nicht bei Charlie Sloth?
Die war, weiß ich nicht, ob sie neulich bei Charlie Sloth war.
Nadia Rose!
Nadia Rose! Mit Squad. Aber wirklich sehr, sehr geiler Song.
Na gut, dann haben wir doch alles, was wir uns hätten erhoffen können.
Eine Frage noch.
Na gut.
Kannst du Mauli fragen?
Ist auch mal so ein Haus auf dem Land haben.
Also, ehrlich gesagt, Steiger, das, wenn ich hier rauskomme, das ist sehr schön und alles, aber ich dann wahrscheinlich so, wenn ich in deinem Alter bin. Also, ich kann mir das für jetzt gar nicht vorstellen. Also, echt überhaupt nicht.
Hast du noch ein bisschen Zeit?
Was rauchst du da? Ist das ein Zigarillo? Was hast du jetzt zusammengerollt?
Ich habe gerade nur so ein Stück Papier gefunden, das habe ich zusammengerollt.
Chillig. Cool. Ich finde das schon schön, aber ich kann das jetzt, ist das mir zu viel. Vor allem auch gar nicht, weil irgendwie, oh, das ist dann, da muss man ja eine Stunde rausfahren und so. Klar, kann man sich überall irgendwie arrangieren, aber ich finde die Vorstellung, dass man dann so Verantwortung für ein neues Zimmer hat oder so, super anstrengend. Und dann irgendwie, dann kann man ja nur das machen. Ich glaube, mal jetzt 2 Tage rausfahren, jetzt mal hier ein bisschen Wochenende chillen. Da wird man nicht so richtig was fertig.
Olli, würdest du mich darauf aufmerksam machen, dass ich strange werde, wenn ich nur noch so Gummistiefel und Tweed-Jackets trage?
Nein, das ist doch schwierig. Also ich hab doch deine grauen Pullover auch hingenommen die ganze Zeit. Warum soll ich denn jetzt irgendwie...
Ey, du weißt, warum ich graue Pullover getragen habe.
Ja, weil das Jack Dorsey und Steve Jobs auch machen. Dann hat man morgens hat man nein, weniger... Nein.
Das war... Ich musste damals bei Weiß, als ich Moderator war, tatsächlich T-Shirts ohne Logo tragen. Hm. Ja, das war so quasi Pflicht, Arbeitskleidung. Da habe ich ja angefangen, dann dachte ich mir, okay, dann hole ich mir einfach 20 schwarze T-Shirts und 3 graue Pullis.
Hast du deine Selbstbestimmung abgegeben und läufst immer noch so rum, obwohl du seit Jahren nichts mehr
viel hast. Dann dachte ich, Es ist einfach das Beste. Es ist so befreiend. Es steht mir einfach so gut. Also ich habe ja irgendwann mal auch diesen Test da gemacht, was steht dir gut und so weiter, kam genau das raus. Da dachte ich,
habe ich doch schon. Großartig. Na gut, Steiger. Dann?
Alles klar, dann spiele ich noch einen. LSD mit Turn It Up. Und zwar, LSD hat auf unserem Lautsprecherwagen gespielt.
Wir haben jetzt nur Frauen gespielt diese Woche, kann das sein? Sorry. Anne Jan Kalle. Noch ein Misogyn haben wir noch zwischen uns.
Das Kundschaftelied. So. Und zwar LSD mit Turn It Up. Die wollte ich sowieso mal vorstellen, weil die hat wirklich abgerissen auf unserem Lautsprecherwagen. Das war unglaublich.
Cool.
Die rappt wirklich sehr gut, auch live sehr gut. LSD, nicht wie LSD geschrieben,
sondern wie der Name und dann DEE.
Wunderland und dann DEE.
Ich dachte es mal fast. Na gut, dann bis nächste Woche, Steiger. Jetzt aber wirklich.
Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.